Deutschlandfunk Kultur heute.
In Berlin-Dahlem in der Ine-Straße 22 ist heute ein neuer Gedenkort eröffnet worden in Gebäuden der Universität. Von 1927 bis 1945 war das Haus Sitz des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik. Darin wurde geforscht zur Vererbungslehre und damit wurden auch die nationalsozialistische Verfolgungs- und Vernichtungspolitik vorbereitet und begründet. Die Historikerin Manuela Baucher ist die Leiterin des Erinnerungsorts Straße. Ich habe sie gefragt, was genau denn im Kaiser-Wilhelm-Institut gemacht wurde.
Die ganz zentrale Frage, die Forscherinnen und Forscher am Institut lösen wollten, war die Frage, ob Merkmale, Verhalten, Krankheiten, die den Menschen ausmachen, bestimmt werden durch das Erbgut oder durch Umwelteinflüsse. Wobei man sagen muss, dass die Forschung da vielleicht nicht so ganz ergebnisoffen war, sondern die meisten Forscherinnen hier den Schwerpunkt auf das sogenannte Erbgut, also heute würden wir sagen auf die Gene, gelegt haben und festgestellt haben, dass das eigentlich der entscheidende Faktor ist bei Vererbungsprozessen.
Auch ja offenbar mit dem Hintergrund, zwischen besseren und schlechteren Menschen unterscheiden zu können.
Genau, also es war ein Forschungsinstitut, uns ist es immer wichtig zu betonen, es war sogar ein hoch angesehenes Forschungsinstitut, keineswegs randständig, es war in Deutschland sehr angesehen, es war international extrem gut vernetzt, es war auch nicht das einzige Institut dieser Art. Es gab eine große humangenetische Scientific Community in der Zeit, in Europa und den USA insbesondere. Aber, und das ist uns immer wichtig zu betonen und darum geht es im Wesentlichen auch in der Ausstellung, diese Forschung war immer von Beginn an schon in der Weimarer Republik, als das Institut gegründet wird, 1927 wird es eröffnet. Diese Forschung ist von Anfang an mit der Idee verbunden, dass sie eben nützlich sein kann für eine eugenische Politik, also für eine Bevölkerungspolitik, die diejenigen fördert, diejenigen ermutigt, Kinder zu bekommen, die als wünschenswert angesehen werden und diejenigen, die als nicht wünschenswert angesehen werden, weil sie krank sind, weil sie eine Behinderung haben, weil sie arm sind auch zum Teil, weil sie nicht weiß sind, diese Personen davon abzuhalten, dass sie Kinder bekommen.
Sie haben, also nicht Sie selber, aber die Universität, Gebeine gefunden. Zwischen 2015 und 2022 wurde gebaut rund um das Gebäude. Etwa 16.000 stark fragmentierte menschliche Überreste haben Sie dabei entdeckt, die zu tun haben mit der Arbeit des Kaiser-Wilhelm-Instituts?
Es gibt wahnsinnig große Fragen zu diesen Funden. Also die ersten Funde sind zufällig bei Bauarbeiten erfolgt und dann hat die Freie Universität in der Folge systematische Grabungen beauftragt und veranlasst. Und dann sind die dann nochmal gemachten Funde von menschlichen Knochenresten, aber auch von tierischen Knochen systematisch untersucht worden. Und es gibt sehr, sehr viele Fragen, die sich stellen. Es gibt ein paar wenige Gewissheiten oder fast Gewissheiten. Auf jeden Fall hängen die Funde zusammen mit der Praxis des Kaiser-Wilhelm-Instituts. Die Tierfunde gehen zurück auf Tierexperimente, die am Institut gemacht wurden. Und die menschlichen Knochenfunde gehen vermutlich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit zurück auf die Sammlungen, die anthropologischen und die anatomischen Sammlungen, die im Gebäude Ine-Straße 22 unterm Dach verwahrt wurden. Wir wissen von über 5000 Menschen, das ist eine Sammlung, die das KWIA übernommen hat in den 20er Jahren von dem, was heute die Humboldt-Universität ist und eine Sammlung, die vor allem zu kolonialen Zeiten zusammengetragen wurde in der ganzen Welt. Das heißt, wir können nicht sagen, auf welche Menschen oder Menschengruppen diese Funde zurückgehen. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass sie mit den Sammlungen zu tun haben und dass dort möglicherweise eben Menschen verscharrt wurden aus ganz unterschiedlichen Teilen der Welt.
Jetzt hat das ziemlich lange gedauert. 1945 war das Ende des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Anthropologie. 2024 weihen Sie einen Erinnerungsort ein. Hat man erst vor kurzem neue Erkenntnisse gewinnen können oder warum hat sich früher niemand mit dem Ort beschäftigt?
Es ist gar nicht so, dass sich niemand mit dem Ort beschäftigt hat. Also eigentlich baut der Erinnerungsort auf eine sehr lange Geschichte der Forderungen, dass an diesem Ort etwas passieren soll. Also schon 1986, 87 gab es Dozierende der Freien Universität, die sich dafür eingesetzt haben, dass dieser Ort markiert wird. Die haben erstmal clandestin eine Tafel an dem Gebäude angebracht, die dann sehr schnell wieder abgenommen wurde. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass 1988 eine bronzene Gedenktafel am Gebäude angebracht wurde. Das ist bisher eben der einzige Hinweis auf diese problematische Geschichte gewesen. Also das sind frühe Forderungen. Damals wurde auch schon eine Dauerausstellung gefordert im Übrigen, die aber eben nicht realisiert wurde. Und dann in den 2000er Jahren gab es vor allem von Seiten von Studierenden des Otto-Suhr-Instituts verschiedene Initiativen. Es ist eine kleine Wechselausstellung geschaffen worden, insbesondere zu den Verbindungen des KWIA zum Kolonialismus. Und dann letztendlich, nachdem 2014 diese ersten Knochenfunde erfolgt sind, hat sich auch eine Studierendengruppe bei der damaligen FU-Leitung stark gemacht dafür, dass Geld in die Hand genommen werden soll, um ja, sich intensiver mit diesem Ort kritisch auseinanderzusetzen. Und aus diesen Bemühungen heraus ist der Erinnerungsort eigentlich herausgewachsen. Es ist eine Stelle entstanden und aus der Stelle dann jetzt endlich diese Ausstellung.
Jetzt haben Sie den neuen Ort Erinnerungsort genannt. Woran genau erinnern Sie und wie?
Der Erinnerungsort hat das Ziel, dieses Gebäude gewissermaßen zu markieren als einen sensiblen und einen problematischen Ort, der eben als Humangenetik-Eugenik-Institut errichtet wurde. Das ist das eine Ziel. Wir erzählen von der Praxis des Instituts, also auch von Forschungsmethoden, aber immer in Verbindung mit einer Problematisierung. Das heißt, wir weisen auch immer darauf hin, welche problematischen Ideen zum Beispiel der Auslese mit diesen Forschungsmethoden verbunden wurden. Und was auch ein Teil unserer Forschungsleistung war, wir weisen oder erzählen von Personen, die unter dieser Praxis zu leiden hatten. Also das heißt, wir erzählen auch neben der Praxisinstituts auch von Opfern des KWIA.
Zum Beispiel?
Also wir haben zum Beispiel in meiner Lieblingsausstellungsstation, die sich im Untergeschoss der Ihnestraße 22 befindet, erzählen wir von Hildegard B. Hildegard B. ist eine Person, über die wir nur sehr wenige Dokumente haben. Aber wenn man sie liest, dann gewinnt man das Bild davon, dass es eine Person war, die bei ihrer Mutter und dem Stiefvater aufwuchs und die als Kind die Eltern herausgefordert hat, ja, so sehr herausgefordert hat, dass dann die Mutter beschloss, ihre Tochter in die Obhut eines Heims zu geben. Und Hildegard B. ist dann von Heim zu sogenannter Heilanstalt und so weiter weitergegeben worden und zum Schluss mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Opfer der sogenannten Aktion T4 geworden, also dessen, was man auch Euthanasieaktion nennt. Und Hildegard B. war interniert in den Wittenauer Heilstätten nördlich von Berlin, und in dieser Zeit hat ein Forscher am Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie, Georg Geipel, ja, sich dafür gesorgt, dass ihr die Handabdrücke abgenommen wurden. Er war Experte in der sogenannten Daktyloskopie, das ist die Erforschung der Finger- und Handlinien, und hat versucht, aus diesen Handabdrücken Marker, sogenannte Marker herauszulesen, oder gehofft, er würde Marker finden, die auf eine Behinderung hindeuten würden. Und das war eine ganz zentrale Hoffnung, würde ich es mal formulieren, oder gar Sehnsucht am KWIA, dass man aus Handlinien, aus Blutproben von Menschen, aus anderen Dingen Marker herauslesen könnte für entweder Behinderung oder auch für das, was man sich unter Rasse vorgestellt hat. Das findet sich in unterschiedlichen Forschungspraxen des KWIA wieder. Und wir erzählen am Beispiel von Hildegard B. auch davon, dass das KWIA von Macht- und Verfolgungs- und auch Vernichtungskontexten profitiert hat. Im Fall von Hildegard B. eben von der Internierung von Menschen, denen eine Behinderung zugeschrieben wurde. Es gibt aber auch andere Fälle, die wir erzählen, wo es noch, ich weiß nicht, ob, ich will eigentlich das nicht unterscheiden, aber wo es sehr drastisch war, wo auch auf die Körper von Personen, die in Vernichtungslagern ermordet wurden, zurückgegriffen wurde.
Manuela Bauche leitet den neuen Erinnerungsort Ihnestraße in Berlin-Dahlem.